Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt bedachen, das tut was dazu.
Guten Tag, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute ist der 16. April 2025. Ihr hört eine neue Folge von Biene Alarm mit dem Bürger Valentin, der uns den Verein Fellers for Europe vorstellt und auch sonst viel zu sagen hat über Geschichtliches und warum uns die Ukraine etwas angeht. Für Valentin ist es nicht nur wichtig, humanitäre Hilfe zu leisten, sondern auch aufzuklären. Valentin berichtet über die verschiedenen Projekte des Vereins und warum eine Spende an die Fellers for Europe eine sichere Sache ist. Auf uns Bürgerinnen und Bürger kommt es an. Auf Valentin, meinen Gast, kommt es an. Zu Beginn habt ihr noch einmal die vierte Strophe des Bürgerliedes gehört. Vielleicht die wichtigste. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Wozu? Zur Freiheit in Europa mit der Ukraine, zum Überleben der Ukrainerinnen und Ukrainer, zum Stoppen der russischen Mörder. Wer das Lied ganz hören möchte, gehe doch mal bei YouTube zu Hannes Wader oder Zupfgeigenhansel, steht in den Shownotes. Die singen natürlich noch besser als ich. Wer mehr über die Geschichte und Bedeutung des Liedes erfahren möchte, empfehle ich Wikipedia oder meine letzte Folge mit Henry. Auf jeden Fall verdient das Lied eine Renaissance, denn wieder einmal nach 180 Jahren geht es um demokratische Rechte und Einigkeit. Hallo Valentin, wir sprechen heute Hallo. Am 8. April 2025. Ich freue mich, dass ich dich hier vorstellen kann. Aufmerksam geworden auf dich bin ich durch Twitter. Aber nicht nur dort bist du aktiv für den Verein Fellers for Europe, dem ich ja auch beigetreten bin, weil ich die Arbeit des Vereins gut und wichtig finde. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie es zur Gründung des Vereins gekommen ist. Du bist ja auch erster Vorsitzender.
Also der Verein ist hervorgegangen aus der NAFO. Die NAFO wiederum ist ja die Internetbewegung, die sich über Twitter gefunden hat, aber jetzt eigentlich schon überall unterwegs und aktiv ist und russische Propaganda bekämpft und Ukraine unterstützt. Innerhalb dieser NAFO-losen NAFO-Gruppierung im Internet hat sich da eine Gruppe gefunden, die hieß German Fellers, also die Angehörigen der NAFO heißen Fellers, wer es nicht weiß. Und diese Gruppe, da kam dann plötzlich die Frage auf, wollen wir denn nicht einen Verein gründen, ein bisschen offizieller werden? Und von den Leuten in der Gruppe haben sich dann am Ende wirklich 10 gefunden, die dann einen Verein gegründet haben, darunter ich. Der Gründer, also erste Gründer und Gründungsvorsitzender war übrigens jemand anders, ich habe das dann nachträglich übernommen. Das war der Thomas Servos, dem wir noch sehr dankbar sind und der auch weiterhin im Verein ist, aber dem dann diese Vorstandsarbeit neben allem anderen, was er so an Aktivitäten macht, zu viel wurde. Aber tatsächlich ist es also direkt aus der NAFO-Bewegung hervorgegangen als Gruppierung und dann hat man sich ziemlich oft getroffen in solchen Videokonferenzen wie jetzt, bis dann wirklich die Satzung stand, bis alle sich entschlossen hat, welches Amt wer übernimmt und so weiter. Und dann war es also so im März 2023 soweit, dass wir den Verein dann zur Eintragung angemeldet haben.
Also ungefähr 2-Jahres-Jubiläum jetzt.
Genau, das stimmt. Wir hatten jetzt eigentlich 2-Jahres-Jubiläum. Also am 17.04. war die offizielle Eintragung so der letzte Schritt, aber aktiv waren wir schon vorher. Also ja, wahrscheinlich fehlt uns so ein bisschen das Datum, wo wir sagen, das ist jetzt das Datum. Also es gibt ein Datum, wo die Gemeinnützigkeit anerkannt wurde, das war im März und ein Datum, wo man ins Register eingetragen wurde, das war am 17. April und also wahrscheinlich fehlt uns da ein bisschen, aber man kann sagen, wir sind jetzt ziemlich genau 2 Jahre alt, ja.
Ja, das ist ein ganz schöner Aufwand, ne? so ein Verein zu gründen, da gehört ganz schön was zu, muss man sich auch juristisch auskennen. Und ich weiß, dass in Hamburg habe ich ein bisschen mich bei den Wilnis für Ukraine umgeguckt und die möchten das auch gerne und die erzählen immer, dass es gar nicht so einfach ist, als Verein anerkannt zu werden. Erzählst du so ein bisschen mal über die Arbeit, die er macht, über die wichtigsten, über die Projekte?
Also das Wichtige für uns ist, dass man diese beiden Schienen, die oft sonst getrennt fahren, beide beachtet und in beiden Gebieten unterwegs ist, nämlich politische Aufklärungsarbeit. Es gibt also reine Aktivistenvereine, die machen dann nur politische Aufklärungsarbeit und Demonstrationen und so weiter. Und eben auch humanitäre Hilfe. Das heißt, es gibt auf der anderen Seite auch einige, die machen nur humanitäre Hilfe, liefern noch viel öfter als wir, muss man ganz klar sagen. Aber wir versuchen jetzt eben beides zu kombinieren oder machen das auch. Das erste Projekt war ein humanitäres, das wir heute noch begleiten, wo wir gerade wieder dafür sammeln, nämlich der Partnerverein Dobri Finki Razum in Kharkiv, der Familien betreut, der Senioren betreut, Essen ausgibt, ein Pflegeheim betreibt, also relativ viele auch wieder Unterprojekte hat. Und damit fing es tatsächlich an, auch mit einer Fahrt schon bald, also ein Teil der Mitglieder dann gleich dorthin gefahren ist und Sachen geliefert hat. Aber eben, wir haben auch die politische Schiene, die dann auch schon sehr schnell anfing. Schon im Mai 23 fing es an, dass wir also einen zerschossenen ukrainischen Rettungswagen ausstellen als Symbol für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine, der eben auch in der Region Kharkiv beschossen wurde. Und dieser Rettungswagen wurde jetzt schon über 80 Mal ausgestellt, unter anderem auch in Brüssel und in Berlin, jeweils vor dem Parlamentsgebäude, also mit großer Wirkung. Bei denen kommen auch Spenden rein, wiederum für neue Rettungswegen für die Ukraine, was eins unter anderem humanitären Projekt ist. Aber er hat eben vor allem auch diese politische Funktion, Aufklärung über das, was dort eigentlich passiert und was vielleicht in der Berichterstattung nicht immer gewürdigt wird. Hier sieht man übrigens ein Modell.
Valentin hat mir die Bawinka gezeigt. Das geht natürlich im Podcast nicht. Wenn ihr also die Bawinka sehen wollt, dann schaut in die Shownotes und folgt dem Link bawinka.fellersforeurope.org.
Wenn man jetzt sieht, das so sieht also so ein klassischer Rettungswagen aus der Sowjetzeit aus. Und so ein Rettungswagen war das eben, der da beschossen wurde und den wir ausstellen. Und daneben haben wir noch weitere Projekte im humanitären Bereich, insbesondere ein Kinderheim in Cherson, das wir unterstützen. Das war auch letztlich die persönliche Verbindung eines Mitglieds oder eines Gründungsmitglieds, die Ukrainerin ist und die den Leiter des Kinderheims dort kannte. Und so ist es zustande gekommen, dass wir das unterstützen. Die bauen also unterirdische Betreuungsräume, möglichst viele unterirdische Anlagen überhaupt, um geschützt zu sein vor dem ständigen Drohnenterror in der Region. Und versuchen auch, sich eben unabhängig zu machen von zum Beispiel sehr unsicheren Stromnetz, das eben auch immer wieder angegriffen wird durch ein Solardach. Das haben wir alles finanziert. Oder auch, also die Solardach haben wir allein finanziert, die Bunkeranlagen mitfinanziert mit anderen Unterstützern. Also das ist auch eins unserer größeren Projekte. Sodass man eigentlich sagen kann, so die vier wichtigsten Projekte sind eben dieser Verein in Kharkiv, den wir unterstützen mit humanitärer Hilfe im weitesten Sinn. Das Kinderheim in Cherson, die Beschaffung von Rettungswegen, und eben die politische Aufklärungsarbeit, Demonstrationen, Anschreiben an Politiker und dann eben auch die Ausstellung des zerschossenen Rettungswagens. Und dann gibt es noch ein Projekt, das ist das Homeschooling, das wir sowohl für Cherson als auch für Kharkiv machen, dass wir also gebrauchte Computer sammeln, aufbereiten und dann liefern, damit Kinder dort, die seit Jahren nicht mehr zur Schule gehen können, die Möglichkeit haben, eben zu Hause zu lernen mit einem eigenen Gerät, das sie jetzt nicht mit der ganzen Familie teilen müssen.
Also ich höre daraus, dass ihr enge Kontakte habt in die Ukraine, dass man also genau weiß, wohin das Geld geht, was man spendet. Ihr habt auch Menschen, die da selber hinfahren, ihr kennt da Leute. Und wie erfahrt ihr dann, was gebraucht wird?
Genau, also das, was gebraucht wird, geht eben über diese Kontakte zu den örtlichen Organisatoren. Also es ist jetzt weniger so, dass jetzt praktisch einer hinfährt, einfach ein Laster voll macht und sagt, hier, ich verteile das jetzt mal auf der Straße, so läuft es nicht, sondern eigentlich geht alles über unsere Partnervereine vor Ort, die uns dann wieder sagen, was sie brauchen. Und da ist einfach reger Kontakt. Also wir haben natürlich unsere Chatgruppen mit jedem dieser Partnervereine, persönlichen Kontakt, zum Beispiel von dem Partnerverein Kiew Defenders, über die wir die Rettungswegen abwickeln. Die waren schon öfter in Deutschland. Der Leiter des Kinderheims war schon in Deutschland. Das heißt, man kennt sich persönlich. Und soweit man sich nicht direkt persönlich kennt, zumindest dann über Videokonferenzen und bleibt einfach ständig in Kontakt und Austausch. Und so erfahren wir, was gebraucht wird. Erfahren wir, wenn es angekommen ist, wenn es zum Einsatz kommt. Also wenn jetzt Hilfsgüter verteilt werden, die geliefert wurden oder eben das Solardach fertig gebaut ist, das kriegen wir alles unmittelbar mit.
Mich hat besonders berührt, der Schulbau. Und da war ja auch der Kai Feller ganz aktiv mit beteiligt, mit an der Spendensammlung. Und ich meine, es gab sogar in Italien ein Buch über dieses Projekt. Warum hört man denn bei uns so wenig darüber? Also das ist ja toll, dass da sogar ein Buch darüber geschrieben wurde, über diesen tollen Lehrer, der sich da so einsetzt für die Kinder.
Sehr gute Frage, ja. Tatsächlich ist es so, also der Leiter des Kinderheims in Cherson heißt Volodymyr Zagajdak. Es gibt von ihm ein Interview mit dem englischen Guardian. Es gibt von ihm ein Interview mit Le Monde. Es gibt in Italien ein Buch, Il Salvatore dei Bambini. In Deutschland gibt es tatsächlich nichts. Also bei Italien mag es daran liegen, dass der Italiener spricht, während er sonst keine westlichen Fremdsprachen spricht. Aber jetzt in Frankreich oder England haben sie ja auch einen Übersetzer gebraucht. Also das heißt, natürlich wäre es wünschenswert, dass auch in Deutschland darüber berichtet wird. Und sonst müssen wir es halt übernehmen.
Aber diese Geschichte von dem Guardian, die könnte ich herausfinden und dann in die Shownotes stellen.
Da gibt es Links.
Unser Noch-Kanzler hat ja immer sehr betont, wir sind der zweitgrößte Unterstützer. Und da fragt man sich doch, wieso ist es dann noch so nötig, dass private Spenden so wichtig sind? Wie kommt das? Also, dass unsere Politik einfach nicht genug leistet. Eigentlich wäre es doch Aufgabe unserer Politik, dafür zu sorgen, dass die Ukraine mit allem versorgt ist. Oder sehe ich das falsch?
Wie viele, viele Sachen. Genau das eine ist, es gibt Sachen, die können nur politisch erledigt werden. Wir können jetzt keine Panzer oder Flugzeuge liefern. Das geht einfach nur über die Politik. Und wir wissen, dass es auch da natürlich sehr unzureichend ist, was geliefert wurde. Es wird ja dann zum Beispiel in Amerika oft über die Höhe der Hilfen gesprochen. Und im Vergleich zum Beispiel zu dem, was jetzt die USA im Irakkrieg ausgegeben haben, ist das ein Klacks. Also da reden wir nicht mal von 10%. Was da von dem Betrag in die Ukraine geflossen ist. Und in Deutschland ist es eben auch, hilft schon, aber es ist natürlich für das, wenn man sich jetzt überlegt, allein die Weltbank sagt, der Wiederaufbau kostet 600 Milliarden und dann hat man irgendwie ein Jahresbudget, wo man dann als Deutschland 10 Milliarden für die Ukraine bereitstellt, dann wissen wir natürlich, dass das gar nicht reicht. Aber das eine ist eben auch, muss es wirklich alles der Staat machen? Man kann natürlich sagen, naja, in diesem Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind im Humanitären, kann man ja mit privaten Spenden auch viel bewirken, die vielleicht sogar manchmal dann unbürokratischer und schneller und einfacher ankommen und ohne, dass da irgendwelche Verwaltungskosten entstehen. Also ist vielleicht auch in Ordnung. Insgesamt müsste natürlich trotzdem der Staat viel mehr tun, weil es einfach viele, viele Bereiche gibt, wo wir mit privaten Spenden das nicht mehr bewirken können. Entweder weil es logistisch nicht geht, weil man das nicht bekommt, weil es einfach von der Dimension her zu groß ist. Ein Wort noch zu dieser Abgrenzung Staat und Privat. Der Vorteil am Privaten ist, es gibt keine politische Entscheidung, die uns abschaffen kann. Mhm. Wir haben es ja gesehen bei USAID, wie das dann einfach von einem Tag auf den anderen endet. Und dann diejenigen, die sich darauf verlassen haben, vor dem Nichts stehen. Und das kann mit uns nicht passieren. Wir haben natürlich mal mehr und mal weniger Spenden, aber wir können dann so eine gewisse Grundversorgung unserer Partner immer aufrechterhalten.
Wie sieht's so aus mit der Spendenbereitschaft? Gibt's da eine Entwicklung? Ich meine, der Krieg läuft jetzt 3 Jahre. Den Verein gibt es seit 2 Jahren. Kannst du so eine Entwicklung beschreiben? Ist es mehr geworden, weniger geworden?
Also zuerst wurde es ziemlich schnell mehr. Ungefähr am Anfang eigentlich von Mai bis August gebraucht, um mal so 10.000 Euro zu sammeln. Hatten dann aber Ende 23 an Spenden 180.000. Also das heißt, es ging dann wahnsinnig schnell, Oktober, November, Dezember 2023 und dann die Monate drauf auch noch. Man muss sagen allerdings, dass so seit Sommer, Herbst 24 leider tatsächlich, man mag es jetzt nicht Übermüdung nennen, ich glaube eher auch eine gewisse Schockstarre eigentlich eingetreten ist. Leute spenden weniger, weil das politische Umfeld jetzt schon so ungewiss ist. Man sich fragt, hilft das alles noch? Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Also man muss sagen, die Spendenbereitschaft ist heute geringer als vor einem Jahr. Aber das kann auch alles sich auch wieder ins Gegenteil entwickeln. Also es bricht nie weg. Aber ja, man muss natürlich um Spenden immer kämpfen, sagen wir es so.
Aber es ist ja dringend nötig. Ich habe immer gedacht so, oh mein Gott, wie überstehen die bloß den Winter? Und ich bin voller Bewunderung, dass die Ukrainer diesen Winter überstanden haben, obwohl so viel Infrastruktur zerstört wurde, Leute nicht mehr richtig heizen konnten, keinen Strom. Und ich glaube, Da haben wir vielleicht auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir nicht die große Flüchtlingswelle hatten, sondern dass wir tatsächlich helfen konnten, dass die Leute da bleiben konnten und den Winter überstehen.
Genau, tatsächlich übrigens, das spricht ein Projekt an, von dem ich noch nicht gesprochen habe, nämlich die Lieferung von Großbatterien. Also es gibt ein Modell, ein kommerzielles Modell, das heißt EcoFlows, und die ähnlich, aber natürlich anders, haben wir auch solche Energiespeicher gebaut und geliefert, was tatsächlich natürlich hilft, um Stromausfälle, Energieausfälle eine gewisse Zeit zu überbrücken. Und wenn dann am Tag nur ein paar Stunden Strom ist, aber man lädt dieses Gerät auf und kann dann den ganzen Tag irgendwelche anderen stromverbrauchende Geräte wieder versorgen, dann ist das für die Leute natürlich die Lösung. Ein wichtiger Punkt wegen Flüchtlingswelle ist, dass die Leute dort das Gefühl haben, jemand denkt an sie und jemand ist für sie da. Also selbst wenn die ganze Hilfe, die alle Privaten leisten können, nie reicht, allein das Bewusstsein, da ist jemand und den interessiert es und von dem kommt Hilfe, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Ich erlebe immer eine unglaubliche Dankbarkeit. Also auch als ich zuletzt auf der Demo war in Hamburg zum Jahrestag, dann stand eine Ukrainerin neben mir und ich stand da mit meiner Fellas for Europe-Flagge und meinem Plakat. Und die Frau, die neben mir stand, die fing an zu weinen. Wir haben uns dann in den Armen gelegen und die war total berührt davon, dass wir da waren, dass wir unsere Solidarität gezeigt haben. Und sowas ist mir öfter passiert, auch sogar mal im Bus, da sind wir zur Demo gefahren und dann saß eine Ukrainerin mit ihren Kindern mir gegenüber und die, oh, danke, 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 die überschlagen sich mit Dankbarkeit, wenn sie sehen, dass wir Anteil nehmen, dass wir an ihrer Seite stehen. Und deswegen denke ich mal, wenn es dann, oh, der Selenskyj, der bedankt sich da nicht richtig. Das Gegenteil ist doch der Fall. Ich erlebe nur, dass sie sich gar nicht einkriegen können vor Dankbarkeit, wenn sie sehen, dass wir helfen und an sie denken. Ich nähe dann ja auch immer so kleine Sachen, die man auch tragen kann. Zum Beispiel jetzt habe ich Handytaschen genäht, wo dann draufsteht, Fellas for Europe, und wo man sieht, das ist gelb-blau. Und wenn man so kleine Zeichen trägt nach außen, hier, guck mal, wir denken noch an euch. Ich finde das ganz wichtig. Aber sag mal, du hast ja auch Familie, ne? Du hast ja auch Frau und Kinder und das schluckt ganz schön viel Zeit, oder? Diese Arbeit für den Verein. Wie schaffst du das alles? Ich bin ja in Rente.
Genau, das ist tatsächlich ein Thema, dass natürlich die Leute, die überhaupt, die irgendwie ehrenamtlich tätig sind für die Ukraine, eben ehrenamtlich tätig sind. Das heißt, die haben alle noch ein Leben. Und auch das macht natürlich, hinterlässt nach 3 Jahren dann irgendwo Spuren, dass die Leute eigentlich immer ein bisschen über 100% geben, weil sie halt auch ihr normales Leben weiterleben müssen. Aber das ist natürlich letztlich, wenn es sein muss, das ist halt die Verantwortung letztlich, in der wir stehen. Deutschland hat ja leider auch wesentlich zu der Situation beigetragen, in der Russland dann die Ukraine angreifen konnte, mit solchen Projekten wie Nord Stream oder damit, dass man die Invasion von 2014 eigentlich schweigend erduldet hat. Es gab ja dann keine wirklichen Sanktionen, sondern dann wurde die nächste Nord Stream-Leitung gebaut. Wenn man dieses Gesamtbild halt vor Augen hat und dann sieht, wie die Lage jetzt ist, dann bleibt einem ja gar nichts übrig, als eben im Rahmen des Möglichen zu helfen. Und jetzt auf mich zurückzukommen, ich bin jetzt zum Beispiel einer, der nicht dorthin fährt selbst, der nicht vor Ort als Volontär arbeitet und da also als Freiwilliger Verwundete versorgt oder dort vor Ort die Hilfsgüter verteilt. Solche Menschen bewundere ich sehr. Das geht dann bei mir zeitlich halt nicht, aber jeder kann irgendwas beitragen. Und sei es, dass man eben die Verwaltungsarbeit und PR von dem Verein macht oder dass man eben versucht, Geld zu sammeln oder Politiker anschreibt, das kann jeder machen. Und an dieser Stelle sozusagen auch der Appell, es sollte auch jeder was machen, egal ob das die Spende ist, weil man eben doch ein bisschen Geld entbehren kann und sei es nur die 2 Euro im Monat oder ob es eben einfach diese kleinen Zeichen sind, wie die blau-gelbe Nadel, die man irgendwo trägt, das hat alles eine große Bedeutung. Und je mehr Menschen da mitmachen, desto mehr bringt es und desto weniger anstrengend ist es natürlich auch für die, die was tun, damit sie, weil sie eben nicht so wenige sind. Weil je mehr sich natürlich das aufteilt, je mehr sich engagieren, je mehr spenden, je mehr hinfahren und so weiter, desto leichter ist es eigentlich. An der Stelle nochmal die Werbung für Spenden. Die Beispielrechnung ist, wenn jeder in der EU, im Vereinigten Königreich und in den USA und Kanada $2 im Monat spendet, dann macht es zusammen 2 Billionen Dollar im Monat. Das macht im Jahr 24 Billionen. Das ist mehr, als die allermeisten Staaten überhaupt geben. Und das zeigt eben, wie wichtig das ist, dieses kleine Engagement und diese kleine Spende. Man denkt, das traut man sich gar nicht. Die macht den großen Unterschied.
Nochmal zu dem Punkt, du hast mit den Briefen an den an die Abgeordneten, ich glaube, das war so die erste Aktion, die ich mit euch gemacht habe bei der Europawahl. Da haben wir ja an ganz viele Europaabgeordnete, Kandidaten geschrieben. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man, ach, ist ja gar nicht so schwer, an die Abgeordneten zu schreiben. Man kann die im Bundestag ganz einfach anschreiben. Da ein Name und dann @bundestag.de und bums, kann man da auch mal eine E-Mail hinschreiben. Und auch wenn die vielleicht erst Wochen später antworten oder so eine Standardantwort geben, habe ich auch schon bekommen. Trotzdem, ich denke, wenn das da ankommt und das kommt viel an, das ist doch so eine kleine Sache, die jeder mal so eben mal eben machen kann. Abends auf dem Sofa oder Handy und dann Bundestag und gucken, wer ist da. Und da schreibe ich dann doch mal hin, dass ich möchte, dass die da Waffen liefern, mehr tun und schneller tun.
Genau, das sind alles diese kleinen Zeichen, die jeder setzen kann. Und je mehr sie eben machen, desto mehr Effekt hat es. Und das ist eigentlich das Wichtige, diese breite Beteiligung. Weil letztlich würde ich ja sagen, ist schon die Mehrheit der Bevölkerung an der Seite der Ukraine, aber bei den meisten merkt man das halt nicht und es hilft halt dann nichts. Deswegen ist es wichtig, dass man im Rahmen des Möglichen eben was tut und beim einen ist es halt, dass er viel spenden kann, beim anderen, dass er viel Freizeit hat und dann mal dahin fährt und so. Jeder kann irgendwas beitragen und wenn es dann eben nur der Brief ist, wo man sagt, naja, was ist jetzt mit dem nächsten Hilfspaket, warum steckt es jetzt schon wieder seit Monaten fest, wie es ja jetzt war, dann kann man da einen wesentlichen Beitrag leisten. Denn man muss es eben sagen, ja, man kann privat spenden, man kann privat Hilfsgüter liefern, man kann privat hinfahren. Trotzdem braucht es auch die öffentliche Hand für die ganz großen Projekte. Das ist einfach so.
Ja, du hast geschrieben, dass Öffentlichkeitsarbeit auch wichtig ist und Aufklärung. Kannst du da noch mal was zu erzählen, was da in der Richtung läuft? Wie können wir Aufklärung betreiben? Ich meine, mein kleiner Podcast soll ja auch ein bisschen dazu beitragen. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Bei der Aufklärung, das eine sind natürlich tatsächlich soziale Medien, was wir jetzt hier im weiteren Sinne auch machen. Einfach Berichte weiterverbreiten, Fakten weiterverbreiten. Aber das andere sind eben diese Ausstellungen, zum Beispiel des zerschossenen Rettungswagens, wo den Leuten halt dann nochmal vor Augen geführt wird, wie die Lage vor Ort ist und was dort passiert. Das ist ja was nicht immer in der aller Breite in den Medien berichtet wird. Und dann muss man das eben zu den Leuten letztlich hinbringen. Denn es gibt natürlich jetzt viele, für die es halt ein Thema unter vielen ist und die Brisanz, dass es schon ein sehr schlimmer Krieg ist und ein sehr naher Krieg und dass der auch sich ausweiten kann auf andere Länder in Europa, denen das nicht ganz bewusst ist. Und das muss man ihnen eben bewusst machen.
Also dieses Rausgehen und in direkten Kontakt gehen mit den Menschen, das ist, glaube ich, auch wichtig, ne?
Oder was wir halt auch schon, nicht unbedingt immer als Verein, man muss ja auch als Verein sich zurückhalten politisch, sondern teilweise dann als Privatmenschen tut, ist auch als Gegendemonstration. Wenn man weiß, auftreten, da ist eine Veranstaltung von jemandem, die jetzt so um jeden Preis ein Abkommen mit Russland erreichen wollen und denen das alles egal ist, dass man da eben dann auch mal Flagge zeigt. Das kann auch mal wichtig sein.
Ich habe heute mit Henry gerade gesprochen über den 8. 9. Mai, dass man da eben auch, wie du sagst, Flagge zeigt in Berlin. Aber es gibt auch in anderen Städten sicher Aktionen. Bestimmt du bist ja mehr im süddeutschen Raum, in München findet bestimmt auch was statt. Dass man einfach mal guckt, was läuft denn so in meiner Umgebung? Man muss ein bisschen danach suchen. Es steht leider viel zu wenig in der Zeitung, merke ich. Aber wenn man Sachen wissen will, dann kriegt man es raus. Dann kann man gucken, was gibt es da für Vereine? In Hamburg gibt es ja die Wilni, in Berlin, Bietsche und bei euch die Fellas for Europe. Also man kann es rauskriegen und dass man da auch dran teilnimmt. Ich werde nach Berlin fahren.
Und das ist ja noch ein anderer wichtiger Punkt, Vernetzung. Ja. Das heißt, wenn man eben für sich allein ist und sagt, jetzt will ich irgendwie der Ukraine was Gutes tun, ist es schwierig. Jetzt, wenn man dem Verein ist, dann haben wir schon konkrete Projekte, wo man wirklich eben mithelfen kann. Der eine kann eben Computer rebooten und der andere kann Großbatterien zusammenbauen. Und der dritte kennt sich mit sozialen Medien aus und so kann jeder einen Beitrag leisten. Und wenn man dann noch diese verschiedenen Initiativen deutschland- und europaweit vernetzt, dann hat man wirklich auch eine politische Macht. Das ist eigentlich auch ein wichtiges Ziel, letztlich diese Vernetzung, so wie jetzt ein Aktivist aus Berlin, der eben es schafft, Leute aus anderen Teilen Deutschlands zu motivieren, zu einer Veranstaltung zu gehen und da russischen Narrativen entgegenzutreten. Denn ein Problem hat man natürlich, es gibt natürlich auch einen Gegner. Es gibt russische Propagandisten, es gibt russisch kontrollierte Medien, es gibt Menschen, die teils offiziell, teils weniger offiziell Geschäfte mit Russland machen. Und wenn man denen entgegentreten will, erfordert es natürlich ein gewisses Maß an Organisation, denn das sind hauptberufliche Aktivisten. Das heißt, die leben davon, dass sie für Russland arbeiten, während eben die Ukraine-Aktivisten alles eigentlich Ehrenamtler sind. Und das bedeutet, dass man eben sich stark vernetzen muss. Und das passiert auch.
Ja, ich glaube, es passiert jetzt immer mehr. Ich wünsche mir eigentlich so einen Dachverband, so eine Art Gewerkschaft für Europa, für die Ukraine, dass wir alle zusammen gemeinsam, noch gemeinsamer auftreten.
In die Richtung gibt es ja eine Initiative. Es gibt ja die deutsch-ukrainische Gesellschaft, die recht frisch gegründet wurde. Also der Versuch, das zumindest mal auf deutscher Ebene irgendwie zu vereinen, ist da. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die starke Unabhängigkeit der einzelnen Initiativen wiederum gut. Dieses Dezentrale, das macht uns eigentlich unangreifbar. Denn es gibt eben nicht den einen Leader, den man ausschalten muss und dann ist diese ganze Bewegung da nieder, sondern es gibt eben sehr, sehr viele Unterstützerinitiativen, die lose miteinander vernetzt sind, aber doch jede für sich auch auskommen.
Ja, vielleicht so als Tipp habe ich auch schon überlegt, ob man nicht eben auch da, wo man lebt, vor Ort versucht, noch Sachen zu gründen. Ich habe ja auch schon gedacht, dass man die eigene Gemeinde vielleicht anspricht, dass sie Partnerschaften gründen mit ukrainischen Städten. Sowas fände ich auch toll, dass man, dann hat man die direkte Beziehung. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dadurch, dass wir auch eine ukrainische Familie 22 aufgenommen haben, dann entsteht nochmal eine ganz andere Bindung und ein ganz anderer Blick drauf. Ich war früher ja auch nie in der Ukraine, hatte viel zu wenig Ahnung, habe ich versucht nachzuholen, viel gelesen und so weiter. Ja, dann wird einem das alles erstmal bewusst, was für einen jahrhundertelangen Kampf diese Ukrainer kämpfen gegen diese russische Besatzung und Einflussnahme. Und das ist ja nicht nur jetzt dieser Krieg, sondern das hat ja alles eine ganz, ganz lange Geschichte. Und da fällt mir ein, gibt es nicht sowas wie so ein neues Desinfo-Projekt?
Das gibt's genau. Auch unter der Ägide des Vereins gibt es tatsächlich unter disinfodikt.org, also eine Seite, auf der man sich über gängige russische Narrative informieren kann, beziehungsweise wie sie zu widerlegen sind. Denn es gibt einfach einen gewissen Bausatz an russischen Lügen, der immer wieder in leichten Variationen letztlich verbreitet wird und nach wie vor auch Verbreitung findet. Und es sind dann solche Geschichten wie der Grund für die russische Invasion war die NATO-Erweiterung, wo die NATO ja nie wirklich Anstalten gemacht hat, die Ukraine aufzunehmen. Und der Auslöser der ersten russischen Invasion ja nicht eine NATO-Erweiterung, sondern ein Assoziierungsabkommen mit der EU war. Auf der anderen Seite gibt es in Kaliningrad mitten in Europa und mitten im EU-Gebiet eine russische Exklave mit Atomraketen drauf. Also deswegen müsste man dieses Argument ja fast schon umdrehen. Nicht die russischen Sicherheitsinteressen sind bedroht, weil Staaten der EU oder NATO beitreten, sondern eigentlich muss man sagen, Europa ist bedroht dadurch, dass russische Raketen mittendrin stehen. Also man kann eben über jedes dieser Narrative mehr oder weniger ausführlich dem entgegentreten. Und dafür ist diese Webseite da, dass man sagt, ich kann jetzt nicht zu jedem Problem, was war jetzt in Odessa genau 2014, was jetzt gerade ein Thema ist, weiß ich sofort eine perfekte Antwort und dann kann ich da eben drauf schauen auf disinfodikt.org und was eben dieses jeweilige Narrativ widerlegt.
Tue ich auch in die Shownotes.
Das wäre gut, ja.
Gestern Abend gab es ja diese Sendung von der Anne Will und da war ja dieser russische Botschafter in Berlin. Hast du die Sendung gesehen?
Leider noch nicht, ich habe es aber fest vor.
Und der hat ja das ganze Zeug wieder erzählt. Aber wie traurig das doch alles ist mit dem Zerfall der Sowjetunion und diese ganzen Geschichten, dass Russland sich ja verteidigen muss gegen den aggressiven Westen und gruselig und die ganze Palette von diesen russischen Lügen. Sie hat ganz gut dagegen gehalten, die Anne Will. Aber da kann man noch mal sehen, was die für eine verkehrte Welt von sich geben da. Also man schlägt wirklich die Hände über den Kopf zusammen. Ja, wie ist das eigentlich so? Kriegst du so Unterstützung auch so aus deiner Umgebung oder sagen die, Mensch, Valentin, du machst zu viel oder kriegst du so Unterstützung aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis?
Das ist ein schwieriges Thema und es betrifft nicht nur mich, sondern einige, dass das nicht unbedingt so ist. Das
Ja.
heißt, man lernt auch seine Umgebung näher kennen in so einer Extremsituation. Man sieht die Leute, denen das eigentlich alles egal ist und selbst wenn ihnen das ein paar Jahre lang alles erzählt, wollen sie es dann nicht so hören oder wollen, dass da irgendwie ein schnelles Ende ist. Also tatsächlich ist es so. Gerade deswegen ist auch diese Vernetzung über die NAFO so wichtig, weil eben viele Leute in der Umgebung nicht unbedingt lauter Gleichgesinnte haben,
Zum
sondern
Beispiel.
vielen so geht, dass die engere Familie vielleicht überfordert ist, wenn man jetzt eben da viel Zeit damit verbringt. Vor allem aber eben im Freundeskreis nicht alle so sind, wie man das sich vielleicht vorgestellt hätte. Dann aber gibt es auch wieder die Überraschungen. Dann hat man eine Schulfreundin, die Künstlerin ist, die sich noch nie für Politik interessiert hat und plötzlich alles für die Ukraine macht und dann Pisanki-Eier, also Ostereier ukrainischer Art, herstellt, was relativ aufwendig ist übrigens, dauert ein paar Stunden pro Ei, die also solche, und die dann am Markt verkauft und dann die Erlöse spendet. Das heißt also Menschen, von denen man das jetzt gar nicht so vermutet hätte, die dann auch da aufgehen und alles tun. Und auf der anderen Seite eben die, von denen man jetzt mehr erwartet hätte und die eigentlich einfach nur nichts davon hören wollen, wie es ja auf Teile der Bevölkerung zutrifft.
Ja, ist schon interessant, welche Menschen sich öffnen und Betroffenheit empfinden und sagen, Mensch, ich kann doch nicht still sein, ich muss was tun. Und dann gibt es eben diese Menschen, die das so verdrängen oder ich weiß nicht, was in denen vorgeht, ob das Verdrängung ist oder so im Alltag, so viele Leute spüren ja auch gar nichts. Die leben dasselbe Leben, was sie vor 3, 4 Jahren auch gelebt haben. Das leben sie ganz genauso. Wenn man die Nachrichten so ausblendet, die betrifft es irgendwie nicht so. In mir hat das ganz viel wachgerufen, weil ich auch eine bestimmte eigene Lebensgeschichte habe. Gibt es bei dir irgendetwas, das bei dir dazu geführt hat, zu dieser Betroffenheit? Ich kann doch hier nicht stille sein. Ich muss mich doch hier
Ich denke
einbringen.
schon, letztlich, weil meine Vorfahren sind auch vor den Russen geflohen. Und das, obwohl sie, also das wird ja oft verdrängt, man denkt ja immer, naja, da waren die Nazis und es war schrecklich und es war natürlich. Und dann kamen die Befreier, und das war die Sowjetunion. Die waren aber jetzt osteuropäische Juden. Und die Nazizeit war schrecklich und sie mussten sich verstecken. Aber als sie überstanden war und es kam die Sowjetunion, was vielleicht geheißen hätte, dass sie irgendwo nach Zentralasien oder sonst wohin deportiert worden wären. Und da war ja klar, die Sowjetunion kam jetzt, um zu bleiben, sind sie letztlich tatsächlich erst aus ihrer Heimat endgültig geflohen. Also das heißt, das wird ja oft, da gibt es ja das Buch von Timothy Snyder, Bloodlands, die Geschichte Osteuropas eben zwischen Nazireich und Sowjetunion, wo das ein bisschen ausgeblendet wird dann teilweise in der westlichen Betrachtung, dass für die Leute kaum war die Nazizeit vorbei, dann die Sowjetunion oder die Besatzung durch die Sowjetunion anfing und dadurch eigentlich das Leiden nahtlos weiterging. Also das heißt, ja, vielleicht dadurch, dass ich so diese osteuropäischen Vorfahren habe, also ungarische Vorfahren, und da war auch das Bewusstsein, sagen wir mal so, vom Aufwachsen her, also dass die Russen eine Gefahr sind, schon sehr groß. Und meine Großmutter hat dann schon, als Putin angetreten ist, gesagt, er spricht wie Stalin. Also da war die Erinnerung noch ganz stark. Dadurch hat man das schon, auch wenn ich nie Aktivist war lange, ich bin eigentlich von Natur aus kein Aktivist. Aber habe ich das schon verfolgt, sagen wir mal was? Es fing ja schon früh an. Man muss ja daran denken, dass schon 2004 Russland den ukrainischen Präsidentschaftskandidaten Juschtschenko vergiftet hat, um ihn auszuschalten, um ihnen genehmen Kandidaten ranzubringen. Also eigentlich geht auch dieser Krieg, wenn man es genau nimmt, schon wieder über 20 Jahre. Nur erst in der hybriden Form 10 Jahre lang, dann mit der ersten Invasion 2014 und dann eben mit der großen Invasion 2022.
Valentin, hier steht jetzt, wir haben noch 3 Minuten und 8 Sekunden. Ich würde dir, bevor ich jetzt ganz Schluss machen muss, dir noch das letzte Wort nochmal erteilen. Vielleicht gibt es irgendwas, was du unbedingt oder gerne nochmal an die Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest.
Dieser Krieg geht uns alle an. Oft genug war es so, dass man dachte, das ist irgendwo weit weg im Osten. Und diesen Fehler hat Europa immer wieder wiederholt. als Byzanz gefallen ist, da kam jetzt nicht die ganz große Hilfe aus dem Westen und dann stand die Bedrohung plötzlich vor Wien und das hat nur wenige Jahrzehnte gedauert und jetzt geht es ja viel schneller. Im Zweiten Weltkrieg, erst hat Frankreich noch vor dem Zweiten Weltkrieg die Tschechoslowakei mit an Deutschland ausgeliefert und 2 Jahre später war es selber unter Besatzung. So schnell konnte es da gehen. Und die Gefahr besteht auch jetzt, dass also nach einem faulen Waffenstillstand, der irgendwie von den USA erzwungen wird, Russland weiter aufrüstet, weiter mehr Soldaten im Jahr rekrutiert, als Deutschland insgesamt hat und dann gegen das nächste Land losschlägt. Und das ist alles nicht so fern von uns. Davon abgesehen natürlich, dass allein die Moral es erfordert, dass wir die Ukraine unterstützen, geht es uns also selber auch sehr direkt an. Und deswegen kann ich nur auffordern, informiert euch, spendet und mobilisiert. Das heißt, eben sowas wie demonstrieren, Politiker anschreiben. Und selbst wenn man das noch nie gemacht hat, also ich war auch 40 auf meiner ersten Demonstration, wenn es halt so kommt, wie es jetzt ist, muss jeder ein bisschen über sich hinauswachsen.
Hab auch noch nie einen Podcast gemacht.
Genau, also genau, bestes Beispiel. Also abwarten ist keine Option, sondern aktiv werden, in der Breite aktiv werden. Da muss ich wirklich auf das leuchtende Beispiel der Staaten, die da ein bisschen näher dran sind, verweisen. Also ich war mal in Island und da unterstützt jeder in irgendeiner Form die Ukraine. Und es wird viel breiter diskutiert und es geht uns eben selbst an. Und das ist dort absolut bewusst. Und das sollte auch uns bewusst sein.
Wir müssen jetzt Tschüss sagen, sonst muss ich eine neue Konferenz anmelden. Aber ich bedanke mich bei dir ganz doll,
Dankeschön.
Auch dass du das mit diesem Verein machst. Es ist einfach großartig. Und was so in meiner kleinen Macht steht, will ich auch gerne dazu beitragen. Danke, Valentin.
Danke für deine Unterstützung und für den Podcast.
Tschüss.
Tschüss.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend.